Wieso haben wir überhaupt solche Listen? Was ist das Motiv hinter einer To-Do-Liste? Und ich glaube eben, so wie im Titel auch, das ist die Angst des Vergessens.
Das ist die Wechselzone.
Hallo Michaela.
Hallo Wolfgang.
Wie geht es dir?
Gut. Und wie geht's dir heute?
Ach, mir geht's heute gut. Zuerst, wir sitzen ja da schon wieder im Wohnwagen im Jagdrevier, zu hören, wahrscheinlich an den Hintergrundgeräuschen. Heute ist es sehr windig. Aber trotzdem, wir haben hier Sonnenschein. Wenn ich da so rausblicke über die Felder zu den Bäumen, zu den Wäldern hin, dann wolkiger Himmel, teilweise blau. Eigentlich noch kein, also Sommerwetter ist das keines. Das ist viel zu kühl.
18 Grad sehe ich da gerade.
Ah, okay. Der Wind macht es natürlich nochmals kühler. Mhm. Aber der Sommer ist allgemein etwas
durchwachsen.
Ja, so. Ja. Aber heute geht es ja mal nicht ums Wetter.
Nein.
Heute, also.
Worum geht es denn heute, Wolfgang?
Ums Vergessen.
Ja. Du erinnerst dich aber schon, worum es heute geht.
Nein, das habe ich vergessen. Also. Nein, heute geht es, also, ja, es geht heute um To-Do-Listen. Also das, was wir uns aufschreiben oder eben nicht aufschreiben, das, ob wir uns was merken oder eben auch nicht merken, ohne aufschreiben oder mit aufschreiben. Wir hatten ja beim letzten Mal, als wir hier waren, vor 14 Tagen, war das ja? Ja, genau. Hatten wir ja hier in diesem Wohnwagen, wir übernachten hier auch, da gibt es so wie in jedem Wohnwagen auch ein Bett. Und da haben wir die Decken mitgenommen, diese Bettdecken. Und die haben wir entsorgt. Die hatten jetzt schon ordentlich.
Ein paar Jahre am Buckel.
Ja, genau.
Jahrzehnte.
Nein, also Jahre. Stell das nicht so hin. Also die waren schon älter, diese Decken, und die haben wir dann gehen lassen.
Das hast du vergessen,
Jahrzehnte. Ja, genau. Und wir haben uns dann vereinbart, dass wir uns neue besorgen. Mhm. Haben wir aber vergessen.
Ja, voll.
Und als wir gestern in dem Wohnwagen angekommen sind, so ein typisches Alltagsthema, stehen wir dann vor dem Bett und denken uns, womit decken wir uns heute Nacht zu? Denn es ist hier im Waldviertel schon etwas frischer, als man das so in der Stadt kennt. Also ich habe so den Eindruck, dass es immer etwa 5 Grad weniger hat als in Wien zum Beispiel.
Ja.
Ich erinnere mich noch zurück an die ersten Jahrzehnte, wo ich hier jagen war. Da war das noch deutlich stärker, dieser Unterschied. Der war so etwa 8 Grad.
Ja, du hast auch einen Schlafsack da.
Ja, genau, damit es im Winter auch immer angenehm warm ist. Aber ich laber schon wieder.
Auf jeden Fall hatten wir die vergessen.
Ja, genau.
Und weil wir hatten sie, weißt du auch, warum wir sie vergessen hatten?
Nein, voraus.
Wir hatten sie vergessen, weil wir haben eine To-Do-Liste, eine Einkaufsliste fürs Revier. Aber ja. Da standen sie nicht drauf, weil ich noch welche zu Hause haben sollte.
Ja. Ja.
Also bei meiner Mama zu Hause, die hat angeboten, sie hat noch solche Decken, die wir gerne haben können.
Ja.
Also müssen wir sie quasi nicht kaufen, deshalb kamen sie nicht auf die Einkaufsliste.
Ja.
Aber wir haben keine To-Do-Liste für das Revier. Und jetzt stand es nirgends. Und dann haben wir auch überhaupt gar nicht gedacht, weil wir haben jetzt keinen fixen Plan, wann wir da herfahren und wann wir nicht herfahren. Ja,
genau,
dann kann es sein, dass es in einer Woche wieder ist oder in 14 Tagen. Aber wo schreibt man sich das hin, wenn man etwas erst in 14 Tagen braucht? Wenn quasi das im Kalender auch nicht fixiert ist wie ein Termin, weil es ist ja optional, ob wir da herfahren oder nicht.
Ja, genau.
Und darauf, aus dem ist dieses Vergessen entstanden.
Und daraus die heutige Folge.
Richtig.
Also die To-Do-Listen, die Angst des Vergessens.
Ja.
Ich
könnte ein ganzes Buch drüber schreiben.
Vielleicht wäre das ein Bestseller.
Möglicherweise, aber ich habe noch nicht die Lösung für mich gefunden.
Du hast vergessen, damit anzufangen.
Ja.
Lass uns doch mal vielleicht ein Stück weit Ordnung bringen in die To-Do-Listen. Also ich würde meinen, wir haben To-Do-Listen für den privaten Alltag. Mhm. So, du hast es eh gerade erwähnt, das Einkaufen wäre sowas.
Ja.
Das ist so eine To-Do-Liste. Mhm. Ja. Ich finde den Begriff To-Do-Liste übrigens furchtbar. Ich habe aber auch keinen besseren. Mhm. Das klingt so ein bisschen wie To-Do.
Aufgabenliste.
Dann gibt es solche To-Do-Listen natürlich auch für unser Athletenleben, das Sportleben, den Triathlon. Da haben wir unsere Trainingspläne zum Beispiel, sind ja auch eine Art To-Do-Liste. Mhm. Und dann natürlich das ganz große Kapitel, wo auch ich immer wieder zu Hause bin, wie organisiert man sich im Beruf, also das berufliche Umfeld. Und da gibt es gerade im beruflichen Umfeld, wirst du ja dann oft, also da suchst du dir das Tool ja selten aus, sondern sucht es die IT-Abteilung aus, was denn das dann ist, oder und führt das dann ein, oder Kunden haben gewisse To-Do-Listen, wie auch immer, da gibt es dann halt so Sachen wie Microsoft To-Do, Asana, Monday.com
und wovon
so
sprichst du jetzt? Du sprichst jetzt von den technischen Möglichkeiten von dem, was im Unternehmen auf dich zukommen kann, oder?
Sowohl als auch, sowohl als auch. Aber eben, es geht um den privaten Alltag, es geht um den Sport und es geht um den Beruf. Mhm. Und wir sind ja überall anders organisiert.
Ja.
Und als erstes habe ich mich gefragt, wieso haben wir überhaupt solche Listen?
Vielleicht gibt es ja Menschen, die ohne die auskommen.
Was ist das Motiv hinter einer To-Do-Liste? Und ich glaube eben, so wie im Titel auch, das ist die Angst des Vergessens. Die Sorge darum, dass man etwas Wichtiges für sich nicht merken kann. Ich würde meinen, das ist so eine Art Parkplatz für Gedanken. Also nimmt man jetzt nun die Bettdecken mit oder nicht? Ja?
Wobei, da haben wir es nicht aufgeschrieben. Wir hatten noch gar keine Angst zu vergessen.
Ja,
interessanterweise.
Wir haben es simpel einfach nicht gemacht.
Vielleicht ist es auch du benennst das manchmal eben so, eben der Parkplatz für die Gedanken. Da ist es nicht aus Angst, es zu vergessen, sondern einfach, damit dieser Gedanke nicht weiter blockierend ist.
Ja,
damit genau. Man nicht ständig dran denken muss, ihn auszulagern quasi.
Genau, und das wär einer dieser Aspekte, die ich heute gerne herausarbeiten würde. Also neben dem Motiv, warum tun wir denn das, würde ich gerne ein bisschen eintauchen auch in die Strukturen von To-Do-Listen. Also wie sind sie denn sortiert? Also zuerst das Was, dann das Wie. Um dann auch noch ein bisschen einmal drüber zu fliegen, wie wir uns denn auch organisieren könnten.
Ja. Ja,
also Papier, Post-it, Apps, was auch immer. Ja. Und das Erste, du hast es jetzt schon gerade mal angesprochen, ist eben, geht es denn darum, lass mich anders beginnen, bitte. Der erste Punkt ist ja, haben wir eine oder mehrere To-Do-Listen? Also ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die haben nur eine einzige To-Do-Liste und organisieren sich da drin, und dann wird es Menschen geben, die haben mehrere. Ich zum Beispiel. Ich habe im sportlichen Kontext andere To-Do-Listen als im beruflichen, als im privaten oder für mein eigenes Beratungsunternehmen. Sind unterschiedliche Listen. Ich möchte da, also einerseits muss man teilweise, also im beruflichen Kontext musst du DSGVO-konform arbeiten, also du darfst nicht einfach Daten teilen, so wie dir lieb ist. Und deswegen brauchst du dann getrennte Listen. Es gibt aber sicherlich Menschen, die es auch in einer drinnen haben. Und da gibt es dann wiederum Unterschiede wahrscheinlich. Da gibt es Menschen, die haben das einfach wild, chaosartig sortiert, das ja auch eine Ordnung darstellt, und die anderen, die das sehr strukturiert ablegen, in Ordnern, mit Beschlagwortungen, mit, was gibt es denn noch alles, Kategorien, ja, all diese Dinge.
Du sprichst aus persönlicher Erfahrung.
Nein, also ich bin ein Chaos-Sortierer
Ich verstehe, ich erlebe dich erst und als strukturiert. Also zumindest.
Gut, dann lassen wir uns einteilen. Wie bist du strukturiert?
Also zumindest, was die Ablage in der EDV betrifft. Ja, also da bist du in jedem Fall strukturierter als ich. Ich weiß nie, wo ich irgendwo was hinspeichere oder hinschiebe oder hintue, wenn ich es überhaupt irgendwo hintue. Ja. Also wenn ich zum Beispiel meine Bilder anschaue, da bist du viel organisierter und strukturierter als ich das jemals war.
Und da kommen wir jetzt wieder zu deinem Thema zurück, das du gerade angesprochen hast. Nämlich das, wieso tun wir denn das überhaupt? Schreiben wir uns etwas auf, um es zu merken? Oder schreiben wir es auf, um es aus dem Kopf rauszubekommen? Mhm. Wie bist du da sortiert? Warum schreibst du solche Listen?
Da ist es tatsächlich, um es aufgeschrieben zu haben, um es nicht zu vergessen. Also das ist bei mir vom Berufswegen nicht anders möglich. Also ich habe auch sehr viele organisatorische Aktivitäten, die ich aber nur vor oder nach meinen Patienten erledigen kann, nicht während einer Therapie.
Ja.
Und eine Therapiestunde dauert bei mir eine Stunde.
Ja.
Und wenn jemand vor der Therapiestunde etwas sagt oder ich mir denke, so, bah, das muss ich noch machen, ja, nach der Therapiestunde ist das bestimmt weg,
und
dann weiß ich es nicht mehr.
Wie organisierst du dich da? Schreibst du das auf?
Ich schreibe es, ich nehme einen A4-Zettel tatsächlich und schreibe dann auf, was ich da noch zu tun habe. Die Schwierigkeit dabei ist, wie ich selber bemerken durfte in den letzten Wochen, das ist sehr geduldig. Und je länger dieser Zettel liegt, desto mehr schaue ich drüber. Habe ich jetzt so beim Gedankensortieren dieser Folge so Revue passieren lassen. Ja. Im Privaten zum Beispiel, bei den Fotos oder so, da ist es mir schlichtweg nicht wichtig.
Wie meinst du bei den Fotos?
Das verstehe ich nicht. Die Fotos zu sortieren zum Beispiel, so wie du das machst.
Ah, okay.
Ja, eine Ordnung in die Fotos zu bekommen, um dann vielleicht schneller wieder eins hervorkramen zu können. Es ist mir schlichtweg nicht wichtig. Also da habe ich keine Listen. Für den Sport habe ich auch eben den Plan, aber auch per se keine Liste. Und ich kann mich auch erinnern, wie meine Kinder geboren wurden oder wie ich lange zu Hause war. Es gibt für viele Dinge, die dann zu organisieren waren in der Schule, im Kindergarten, in der Schule, für die Kinder und für mich selber und für den Haushalt, wie auch immer. Ich habe eigentlich nie Listen geführt. Ich war schon jemand, der sich viele Dinge gemerkt hat.
Und so habe ich dich auch kennengelernt, dass du dir sehr viele Details
merkst. Und ich empfinde mich selber trotzdem als sehr chaotischen Typen, aber mir hat schon einige Jahre her da ein Therapeut zurückgeworfen, Sie sind sehr organisiert in ihrem Chaos, ja, und das hat mich überrascht, dass ich dann nach außen hin doch immer wieder sehr organisiert wirke. Ich habe aber durch dich viele Dinge neu lernen dürfen und konnte das eine oder andere für mich übernehmen und dafür bin ich dir sehr dankbar. Also, ich gebe gleich ein praktisches Beispiel. Das ist nicht so sehr eine To-Do-Liste, aber um es quasi am Plan zu haben, das mit der Fahrzeit im Kalender. Mhm. Wenn ich mir einen Termin eintrage, der auswärts ist aus meiner Praxis, war eine Idee, den Termin so eine Viertelstunde früher einzutragen, damit ich auf keinen Fall zu spät komme. Ich tendiere dazu, sehr knapp zu kommen. Und dann hast du die Idee eingebracht, den Termin zeitgerecht aufzuschreiben, also wann er tatsächlich ist, und davor die Fahrzeit anzugeben, sodass man auf jeden Fall auch pünktlich dort ist.
Ja.
Und das hilft mir sehr, da nach außen hin pünktlicher zu wirken.
Du hast gerade zwei wesentliche Dinge benannt, die ich noch gerne nochmals hochnehmen würde. Das eine ist Chaos. Und das andere ist Priorität. Das Interessante, wenn ich auf mich selbst blicke, ist, dass ich, also wenn ich Tagesprioritäten einteile, mittelfristige und langfristige Prioritäten, dann ist es in meiner Gehirnstruktur so, ich muss mir die Tagesprioritäten hart auf einen Zettel aufschreiben. Ich habe für meine beiden beruflichen Engagements, also meine eigene Firma und dort, wo ich angestellt bin, habe ich tatsächlich einen Tageszettel für mich geschrieben. Da sind 5 Punkte drauf. Die sind nach Priorität. Der Einser muss sein an diesem Tag. 2 und 3 sollten sein, 4 und 5 können sein. Mhm. Und dann gibt es unten noch ein paar freie Zeilen, so was ich den Tag aufgesammelt habe an weiteren To-Dos, die ich irgendwann erledigen muss. Das ist tatsächlich ein ausgedruckter A4-Zettel, wo ich schreibe. Und das habe ich eben auch für meine eigene Firma, wenn ich mich an dem Tag, wo ich für die eigene Firma arbeite, eben für das Beratungsunternehmen mich hinsetze, dann schaue ich, dass ich diese Tagsortierung hinbekomme.
Wann machst du diese Tagsortierung?
An dem Tag.
An dem Tag,
in der Früh. Ja, genau. Genau. Bevor ich irgendeine E-Mail aufmache, noch sonst irgendwas, weil kaum ist die erste E-Mail offen, bin ich schon wieder irgendwo. Mhm. Und mir gelingt es ganz gut, mich im Kopf zu sortieren. Und da kommt jetzt der zweite Punkt, den du erwähnt hast, dieses Chaos. Mhm. So wie du bin ich auch ein Chaos-Sortierer. Mhm. Chaos wird leider in unserer Welt, also vor allem im beruflichen Kontext kenne ich das halt, als ein Nicht-Talent hingestellt.
Negativ, ja.
Ja, genau, es ist negativ konnotiert.
Behaftet, ja.
Und das finde ich furchtbar, mhm. Das finde ich schade, denn tatsächlich in der Logistik, also dort, wo Amazon, Lidl und Co., die haben Chaosleger. Das ist eine Sortiermethode. Mhm. Da geht man eben nicht her und sagt, so wie du das kennst aus dem Baumarkt, in dem einen Gang gibt es die Installationsmaterialien, im nächsten Gang gibt es die Fliesen und im nächsten Gang gibt es das Holz. Sondern Chaoslager bedeutet, ich habe einfach irgendwo einen freien Regalplatz, da kommt auch irgendwas hinein. Mhm. Ich weiß ohnehin, was ich dort habe. Mhm. Ja? Und in den nächsten Freien kommt wieder was. Damit minimiere ich meinen Leerstand.
Ja.
Ja? Und das ist Chaos. Mhm. Die Art und Weise, wie ich es organisieren muss, das Chaos, die ist unterschiedlich. Ja? Eben, ich habe dann keinen Gang für meine Armaturen, mhm. ja, für das Installationsmaterial. Weil das gibt es dann da nicht. Das bemerke ich bei mir immer wieder. Ich bin so ein Mischtyp. Ja? Ich bin weder der Super-Chaot, noch der super Geordnete. Mhm. Das ist oftmals hilfreich und oftmals völliger Krampf, ja, weil ich weder in der einen noch in der anderen Welt zu Hause bin, sondern in beiden. Mhm. Und dann versuche ich habe einen Kollegen, der ist mega strukturiert. Und ich beneide den, wie schnell der auch am Arbeiten ist. Also der hat sich wirklich gut im Griff. Mhm. Ja. Das ist beneidenswert, dem zuzusehen, welchen Durchsatz der hat an Tagesaktivitäten. Und der hat ganz starke Ordnerstrukturen, mhm. Themenstrukturen. Ja. Der legt dann allerdings wieder so viel mehr ab, dass er nie wieder braucht in seinem Leben, dass er dann halt viele dieser Strukturen hat, die einfach tot sind. Mhm. Du hast vorher gerade beschrieben, meine Bilder. Mhm. Meine Bilder sind, ich habe sogar schon vor der Digitalfotografie jetzt begonnen zu digitalisieren. Ich lege die nach Jahrgang ab und dann nach Event. Also was ist da an dem Tag passiert? Wir waren wandern in den Alpen, wir waren am Urlaub am Meer oder so irgendwas. Das langt man dann auch schon, ja, an Tiefe. An sich würde ich es gern flacher organisieren. Überhaupt nur sagen, da sind die Fotos, fertig. Leider gab es damals halt noch keine Technologie, die herausgefunden hat, wenn ich gesagt habe, ich suche alle Strandfotos aus dem Jahr 1996. Mhm. Das gab es damals halt noch nicht. Heute kann das teilweise KI schon. Du brauchst ja nur sagen, suche mal auf meinem Computer alle Fotos, wo eine Bäckerei drauf ist. Dann geht das. Das wird sich auch noch deutlich stärker ausprägen in den nächsten Jahren. Wir werden das merken auf unseren Smartphones. Als Privatpersonen, wir werden das merken in den Unternehmen genauso. Aber das ist eben dann die Sache, wie organisiere ich mich? Ja? Das waren diese beiden Punkte. Das eine ist Priorität und das andere ist eben die Art und Weise. Strukturiere ich oder mache ich Chaos? Ja? Bei Chaos kommt viel mehr durch die Fähigkeit zu wissen, was da drinnen ist. Es gibt Menschen, die eben diese Fähigkeit nicht so stark ausgeprägt haben. Ein Beispiel: Auf meinem Schreibtisch gibt es einen einzigen Stapel und der ist Chaos. Mhm. Ich weiß aber, was da drin ist. Mhm. Ja, das ist wieder dieses es sich merken. Es gibt aber Menschen, die merken sich nicht, was in dem Stoß drinnen ist. Die brauchen wiederum, sag ich mal, diese Büroordner ja, mit den Kärtchen drinnen und da ist das und da ist das. Man muss natürlich eins dazu bedenken, also gerade im beruflichen Kontext, ein Chaos-Sortierer, wie du es bist oder ich es bin, so richtig, da können nur wir uns selber etwas damit anfangen. Mhm. Das ist für andere völlig ungeeignet, sich darin zurechtzufinden. Mhm. Ja, also wenn ich meinen Stapel dir gebe, obwohl du gleiches Sortierdenken hast, brauchst du Stunden, bis du dich da durchgearbeitet hast durch diesen Stapel. Ja, dann ist es, wenn es in so Büroordnern drinnen liegt und auf dem einen steht halt drauf Versicherungen, am nächsten steht halt drauf Job und am nächsten steht drauf, weiß ich nicht, Sport. Und ich sage, du, pass auf, such mir den letzten, die letzte Spiro-Ergometrie raus aus dem Jahr irgendwas und das ist in dem Ordner, dann gehst du rein, sagst, ah, das gehört zu Sport, schau im Jahr nach und find dann schon dort das Ergebnis. Schicke ich dich durch den Stapel durch, braucht es halt deutlich länger. Mhm. Ja. Also das hat natürlich etwas damit zu tun und da schließe ich wieder zurück, wo ich gesagt habe, eben, ich organisiere mich kurzfristig anders, als mittelfristig, als langfristig. Zum Beispiel diese Langläuferthemen, wo mir was einfällt, was man irgendwann einmal machen muss, was auch keine hohe Priorität hat, die muss ich mir auf eine To-Do-Liste schreiben. Mhm. Etwas, das ich, wo ich weiß, das ist wichtig, brauche ich keine To-Do-Liste. Das bleibt in meinem Hirn stecken. Mhm. Das ist so dieses Mittelfristige. Und fürs Kurzfristige muss ich mich halt tatsächlich ganz hart verpflichten auf eine sehr kurze Tagesliste, was ich mache, um nicht irgendwo abzubiegen. Weil mein Beruf halt so gesteuert ist, dass extern ganz viele reinkommen. Das ist anders als bei dir. Du arbeitest halt in dieser geschlossenen Praxis. Da haben die Menschen, die zu dir kommen, die Zeit exklusiv. Mhm. Und ich muss mir halt die Zeit mit meinen Kolleginnen, mit meinen KundInnen, ja, die muss ich mal teilen. Und wenn da jemand halt ein Bedürfnis hat, da reinzurufen, dann rufen die rein. Per E-Mail, per WhatsApp, per Teams, per was auch immer. Ja. Ja. Und deswegen ist dieses Thema To-Do-Listen, ich glaube, eins der wesentlichsten Dinge herausgefunden zu haben für mich war, wie ich funktioniere. Mhm. Und dieses Kurzfristige, das, was heute passieren muss, ist am besten schriftlich am Papier.
Ja.
Idealerweise noch Post-it. Das funktioniert noch besser bei mir. Aber das ist halt einfach unglaublich kompliziert zum Mitnehmen. Wenn ich an der einen Tag im Büro arbeite, am nächsten Dienstreise habe, dann ist das schwierig. Deswegen habe ich diese Liste für mich entworfen. Ich könnte eigentlich das Template dann verlinken in den Shownotes.
Das stimmt,
zum Herunterladen.
Ja. Vorlage für die Prioritätenliste.
Ja, genau.
Kann ich dann auch verwenden in der Praxis.
Yay. Ja, also es ist
damit
etwas, das mir...
Damit mein Zettel nicht verschwimmt.
Ich habe mein Heil früher in der Technologie gesucht. Mhm. Wollen wir da ein bisschen abbiegen gerade? So in wie kann man sich eigentlich organisieren?
Mhm, warum nicht?
Ich habe drei Formen für mich gefunden.
Mhm. Das eine ist, du hast es eh schon angesprochen.
Technologie.
Das eine war das Post-it. Ich habe von der Liste gesprochen, vom A4-Zettel.
Ja, genau.
Und du eben von der Technologie.
Genau. Apropos Post-it, weißt du, wie die entstanden sind?
Klingt, nein.
Darf ich dir die Geschichte erzählen?
Ja, unbedingt, bitte.
Im Jahr 1968, also das ist schon ewig lang her, hat ein Mitarbeiter von 3M, das ist ein Chemiekonzern, der mit Klebstoffen arbeitet, also wir kennen das wahrscheinlich das Logo alle, also eine Ziffer 3 und das große M, haben wir schon irgendwo gesehen auf so einem Klebestreifen, irgend sowas drauf. Also im Jahr 1968 hat ein Mitarbeiter, der Dr. Spencer Silver, geforscht nach einem besonders starken Klebstoff. Und in diesen Forschungen hat er ein Ergebnis gehabt von einem Kleber, der eine besonders schwache Haftkraft hatte, der sich leicht wieder lösen ließ von der Oberfläche. Also eigentlich genau das Gegenteil, was er gesucht hat. Mhm. Ja. Und einige Jahre später hat sein Kollege Arthur Fry, der hat damals in einem Kirchenchor gesungen. Und die hatten so eine Mappe, wo die einzelnen Lieder drinnen waren und da hat er sich Lesezeichen reingetan. Und Lesezeichen, ja, weißt du, wenn du das halt aufmachst, dann rutscht das halt raus.
Ja.
Und das hat ihn furchtbar genervt und da hat sich der erinnert, dass sein Kollege, dieser Spencer selber, einen Klebstoff entwickelt hat, der nur so halb hält.
So ein bisschen.
Ja, genau. Und dann hat er ausprobiert, ob man das verwenden könnte für diese Lesezeichen. Mhm. Also die haben sich dann zusammengetan, die beiden, und haben das dann weiterentwickelt, weil sie sich gedacht haben, das könnte man doch im beruflichen Kontext auch verwenden im Unternehmen. Haben das dann tatsächlich dort weitergetrieben, diese Forschung, haben das intern herumgegeben, diese Zettelchen, die hießen früher, ach, das weiß ich nicht mehr, Peel It oder so irgendwie hießen die. Ja. Und haben das dann hat die Firma das auch bemerkt, dass das ganz gut geht, haben das dann 1979, glaube ich, war das dann, an die Kunden verteilt, so mal zum Ausprobieren, ob das geht. Und 1980 kam das als Post-it auf die Welt. Mhm. Und das Spannende... Das
ist heutzutage eigentlich nicht mehr wegzudenken, oder? Jeder kennt das, jeder kennt ein Post-it.
Das ist der Wahnsinn. Selbst wenn das von einer anderen Firma stammt. Ja, ja,
das ist so wie es Uhu, ist, oder?
Genau, ja, das nennt man Deonym, nennt ja, man sowas. Okay. Das tickt so. Mhm. Ja. Also wenn du das mal geschafft hast in deinem Markt, dann bist du nicht mehr zum Umbringen. Ne? Ja. Das musst du wirklich blöd anstellen. Ja. Ja.
Das ist so wie ein Cola, oder?
Ja, ja. Es ist, und das Zeug ist erfolgreich. 150 Länder, habe ich nachgeschaut, 4000 Post-it-Produkte bieten die an. Ja? Mhm. Also jetzt mal nicht diese ganzen, was da am Markt nachgemacht wird, sondern 3M selber. Ja? Mhm. Ja, so ist es entstanden, dieses Post-it. Mhm. Ich mag das Post-it sehr. Mhm. Ich habe tatsächlich viele Varianten davon. Mhm. Breite, quadratische, sehr große, immer farbig. Mhm. Wobei bei mir das die Farbe eigentlich mehr das Bunt im Leben ausmacht als die Ordnung. Mhm. Die Größe eher so der Wichtigkeit, also vielleicht ist es eine Überschrift. Ja. Ich arbeite damit sehr gern, auch in den Workshops mit Kunden, wenn es um das Thema Ideation geht, also Visionen finden, Ziele finden, das Team zusammenzubringen, da funktioniert das nach wie vor wunderbar. Natürlich schwingt der Gedanke immer ein bisschen mit Papierverschwendung, aber auf der anderen Seite, jede digitale App braucht Strom in irgendeinem Rechenzentrum. Mhm. Also da will ich mir die Mühe gerade nicht machen, nachzurechnen, was denn tatsächlich umweltfreundlicher ist. Vielleicht hat da draußen jemand schon irgendwann mal nachgerechnet, darf uns gerne schreiben, wechselzone@wolfgang-posch.com, ob es da schon weitere Forschungsresultate gibt.
Aber wie du richtig gesagt hast, die Post-its sind dann ein bisschen umständlich mitzunehmen. Ja, also wenn man es mitnehmen möchte, weil man eben auch Homeoffice machen kann. Bei mir in der Praxis wäre das auch ein bisschen schwierig, eben aufgrund des Datenschutzes, wenn dann jeder quasi auf diese Post-its schaut, wenn ich die irgendwo hinklebe. Und deshalb habe ich mal den Versuch gestartet, um das zu machen, aber das geht nicht. Also ich kann es für Projekte verwenden, aber nicht für die tägliche Arbeit. Da funktioniert das nicht. Diesen A4-Zettel kann ich so ein Stück weit unter meiner Tastatur verschwinden lassen. Mhm. Das funktioniert mit dem Post-its einfach nicht so gut für mich. Aber wir haben festgestellt, im Privaten geht das gut.
Es gibt diese Post-it auch als Software, dass du es dann auf deinem Computer drauf hast. Mhm. Ich für mich habe bemerkt, ich brauche das Schreiberlebnis.
Ja. Das kann ich als Ergotherapeutin nur bestätigen, dass das wichtig ist.
Ich komme ja auch noch aus einer Schulzeit, wo wir Normschrift gelernt haben.
Ja.
Und ich liebe auch das schöne Schreiben. Ja. Ja. Und das prägt sich in meinem Gehirn ganz anders ein. Also eigentlich kann ich das Post-it, nachdem ich es einmal geschrieben habe, nehmen und wegschmeißen.
Richtig. Es geht um dieses Begreifen. Also das ist nur durch die Handschrift möglich und da gibt es schon viele Studien dazu, die gezeigt haben, dass selbst wenn du es in der Tastatur eintippst, auch wenn das schon sehr in unserem Gehirn verankert ist, das trotzdem nicht diesen Impact hat und die Merkfähigkeit auslöst, wie wenn du es mit der Hand mit einem Stift schreibst.
Interessant wird aber werden, wie das für die jetzt jungen Generationen sein wird, die ja mehrheitlich am Smartphone groß werden, denen dieser Teil verloren gehen wird.
Ja, da habe ich noch ein ganz anderes praktisches Beispiel, ist mir persönlich auch eingefallen. Erinnere dich daran, als es die Smartphones in der Art noch nicht gegeben hat, oder wie noch die Pagerzeit war.
Ja,
Du musstest dir Telefonnummern merken. Ja. Du musstest die Telefonnummer von zu Hause auswendig wissen, damit du, wenn in einem Notfall ist, du sagen kannst, wo der oder diejenige dann anrufen soll. Und jetzt überleg mal, wie viele Telefonnummern kannst du auswendig?
Eine.
Deine. Richtig, ja, danke. Ja, wenn ich an deine denke, ich weiß, ich habe sie versucht, mir einzubringen. Jetzt im Moment wüsste ich sie wieder nicht.
Ja.
Aber ich habe mir früher Telefonnummern total gut gemerkt.
Und das finde
also
ich aber spannend.
Also wir werden ein Stück weit lernfaul dadurch, dass wir es auslagern,
also finde ich. Ich habe eine Studie gesehen, ich habe sie nicht gelesen im Detail, aber gesehen, das Management-Cover habe ich gelesen dafür, das sich beschäftigt hat mit dem Gehirnareal des Daumens.
Ja.
Und dass sie bei jetzt Jugendlichen schon ein größeres Gehirnareal für die Daumenbedienung feststellen konnten.
Ja.
Das nur durch das Wischen auf dem Smartphone.
Ja, es gibt ja mittlerweile auch Krankheitsbilder, quasi, dass dieser Daumen die Erythrose bzw. die entzündeten Gelenke im Daumen, die man früher eben erst im späteren Alter bekommen hat durch viel Arbeit, Näherinnen zum Beispiel, die immer so feine Arbeiten machen mussten, die haben das zum Beispiel bekommen, wird mittlerweile festgestellt, auch bei viel jüngeren Menschen, die einfach viel mit dem Smartphone zu tun haben. Also das gibt es mittlerweile auch, aber es gibt noch zu wenig Studien dazu, weil einfach es noch nicht so lange, es ist zwar schon lange da,
aber die Evolution,
aber für Studien oder bis man dann draufkommen ist, dass das auch ein Grund sein könnte, dass es zu Problemen führt. Ja, also die Listen sind immer nicht immer nur ein Segen, sondern sie machen uns auch sicherlich ein bisschen denkfaul. Das stelle ich jetzt einfach so mal in den Raum.
Deswegen werden sie auch immer länger und du bringst mich eigentlich gerade an einen Punkt, den ich für mich lernen durfte, ist noch gar nicht so lange her, vielleicht maximal 2 Jahre. Denn auch in Verbindung mit dem Post-it, wenn bei einem Post-it, wenn du etwas erledigt hast, was machst du dann?
Also ich zerknüll's.
Ja, genau. Ja, genau. Wir zerknüllen sie wahrscheinlich alle. Ja.
Ja, du hast gesagt, du machst was anderes.
Ja, genau. Ja. Also wir zerknüllen sie und dann werfen wir es weg. Mhm. Jetzt nimm mal her, du hast ja einen Tag geplant, 5, 6, 7 solche Post-its und hast sie alle erledigt. Mhm. Was bleibt über?
Im Idealfall keins mehr.
Ja, genau. Aber welches Gefühl bleibt da noch stehen?
Ach so. Dass du es erledigt hast.
Bei mir nämlich nicht. Mhm. Ich muss es sehen, was ich erledigt habe.
Ja, das stimmt. Ja?
Jetzt kann man natürlich sagen, das zerknüllte Post-it, ich sehe es ja eh da. Ja, es liegt am Tisch, am Boden, wo auch immer, im Mülleimer. Aber du kannst den Aufwand, den du hineingesteckt hast in die Erledigung des To-Dos, nicht mehr erinnern.
Mhm.
So, und dann sitzt du da, irgendwie hast vielleicht doch, also so wie es bei mir ist, ich plane tatsächlich für mich maximal 5 Punkte am Tag im Berufsleben, weil ich aus Erfahrung weiß, mehr kriege ich einfach nicht durch. Ja, weil es noch so viel von links und rechts, also von außen einfach hereingetragen wird. Aber ich weiß nicht mehr, also es bleibt bei mir das Gefühl stehen, ich habe eigentlich gar nichts geschafft.
Mhm.
Und das ist eigentlich das Bittere daran, an diesen To-Do-Listen, wenn sie, also bei den Apps hast du das, ja, wenn du dann auf Abhaken klickst, ja, und dann macht es noch irgendwie Bling oder kommt noch irgendwas Schönes, du hast was geschafft, ja. Es ist aber dann weg.
Mhm.
Du siehst es nicht mehr, dass du etwas geschafft hast.
Mhm.
Und das finde ich ein ganz furchtbares Dasein für diese Dinge. Deswegen habe ich eben damals diesen Tipp gehört. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Wahrscheinlich irgendwo auf Social Media oder sowas. Ich streiche die grün durch mit grünem Leuchtstift.
Also, wobei, da gibt es mittlerweile Apps, die das auch durchstreichen.
Ja, natürlich. Du kannst dir das anzeigen, aber die werden dann ausgeblendet.
Mhm.
Also du kannst es dann schon nochmals irgendwie über Umwege einblenden lassen. Das kommt natürlich auch auf die App drauf an, die man, können wir vielleicht nochmal kurz drauf kommen.
Aber, das wolltest du ja, du wolltest uns ja erklären, was es für technische Hilfsmittel gibt.
Das Schlimme daran, also die To-Do-List an sich ist ja per se nicht schlecht, ja, die dient dazu, sich zu organisieren. Im Berufsleben ist es halt schon so, die werden halt ewig immer nur länger. Die haben keine Chance auf ist erledigt, weil da sind Dinge drauf, die sind für morgen, für in einer Woche, für in einem Monat, die haben eine hohe Priorität, eine geringe Priorität, das steht nur drauf, um sich zu merken, ja, das hat gar keine Priorität, ja. Und damit bleibt ein Gefühl stehen, du wirst nie fertig.
Ja,
du bist das Geisel dieser Liste.
Ja. Ja.
Da ist natürlich dann eben das, den Aufwand zu treiben, so wie ich es für mich mache. Ich habe so quasi eine Master-To-Do-Liste, die ist ein bisschen strukturiert. Ja, das sind eben so Sachen wie für die Jagd drinnen, für den Sport oder privat oder ich muss noch irgendwas für meine Firma denken oder hatte eine Idee. Ich schreibe auch Ideen auf diese To-Do-Listen, damit ich sie dann dorthin bringe, wo sie wirklich hingehören. Mhm. Weil die To-Do-Liste, also ich verwende dafür Microsoft To-Do. Mhm. Das kommt bei mir einfach mit diesem ganzen Office-Paket, mit dem Speicherplatz und dem mit. Das ist einfach genug in der Bedienung. Habe ich am Smartphone immer irgendwo mit dabei oder das ist synchronisiert auch mit meinem iPad oder mit, mhm, mit dem MacBook. Da ist überall der gleiche Stand drauf und da kann ich schnell mal was hineinschreiben. Mhm. Ja, ich habe auch andere Dinge probiert, eben wie Sprachmemos, weil halt Sprechen viel leichter geht und du kannst das auch machen, während du im Auto sitzt. Ja. Ich schaue da nur nicht regelmäßig rein. Mhm. Und damit ist es schon wieder unbrauchbar. Ich habe früher mal gedacht, ich bin ein schlechter Ordnungsmensch. Mhm. Ja,
bis du mich kennengelernt hast.
Nein, das war schon lange vor dir. Und hatte unglaublich viele Dinge ausprobiert. Ich weiß nicht, welche Apps ich alle ausprobiert habe. Mhm. Ja, um da Ordnung hineinzubekommen, habe ich begonnen zu verschlagworten mit Due Dates, also Ablaufdatum zu arbeiten und allem Möglichen, um irgendwie dem Herr zu werden. Was ich nur nicht verstanden hatte, und das, glaube ich, ist eben einer der wesentlichsten Dinge bei diesen To-Do-Listen, wie funktionierst du selbst? Mhm. Und das hatte ich nicht verstanden, denn diese strukturierte Welt funktioniert für einen Chaos-Sortierer nicht.
Ja.
Diese strukturierte Welt von To-Do-Listen mit Kategorien und Ordnern, da verliert sich der Chaos-Typ. Mhm. Denn der Chaos-Typ hat eine Ebene. Das ist Lagerplatz, Aufgaben. Ja? Mhm. Und dann wird verschlagwortet. Was ist denn da drin? Mhm. Das gehört privat, das ist für einen Sport, das muss, hat eine hohe Priorität, hat eine geringe Priorität. Und ich habe noch nichts gefunden. Also wer da einen Tipp hat für wirklich gute To-Do-Apps, gerne reinrufen. Ihr könnt uns sowieso auf Instagram erreichen, ergo.me oder wolfgang_posch auf Instagram oder auf LinkedIn, Michaela Jacobi oder Wolfgang Posch. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an wechselzone@wolfgang-posch.com. Vielleicht habt ihr da noch einen Tipp, den wir noch nicht gesehen haben, wie man sich sortieren kann. Wenn du an deine To-Do-Listen denkst, mhm, was ist der größte Schmerz?
Beruflich zum Beispiel, wenn ich da an meine To-Do-Liste denke, ist der größte Schmerz, dass mein Gehirn nach einiger Zeit sie beginnt auszublenden. Mhm. Aber das macht mein Gehirn auch, wenn ich zum Beispiel mit Microsoft To-Do arbeite, das habe ich mal probiert, das funktioniert gar nicht. Mir geht das so auf die Nerven, wenn das dann aufblinkt und ich aber jetzt gerade keine Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Mein Gehirn blendet das dann tatsächlich aus und ich helfe mir dann damit, dass ich diesen Zettel nehme und einen neuen schreibe. Mhm. Um es mir quasi wieder ins Bewusstsein zu rufen und um es ein bisschen zu priorisieren, so wie du das gesagt hast. Ja, mhm. Das finde ich nicht schlecht. Ich habe auch eine Zeit lang mal so ein Bullet Journal geschrieben. Ja. Das hat mir auch geholfen und das funktioniert aber ähnlich, wie du deine Prioritätenliste hast. Also da wirst du auch aufgefordert, so eigentlich nur drei oder fünf To-Dos zu priorisieren für den nächsten Tag. Was nimmst du mit in den nächsten Tag? Und du sollst, glaube ich, so habe ich verstanden, auch ein bisschen ein zeitliches Gefühl dafür bekommen, wenn du eben Projekte machst. Das ist eben mein Leidwesen, dass ich das gar nicht habe. Ja. Also ich kann Dinge zeitlich nur schwer priorisieren. Also ich habe sie dann schon im Kopf, aber
Zeit für wie viel Aufwand du brauchst dafür?
Sowohl als auch.
Ah, okay.
Ja. Also das ist mein Leidwesen mit To-Do-Listen, die eben ein Stück weit zu priorisieren und dann eben mittelfristig bzw. langfristige Projekte da irgendwie sortiert und dazu kriegen.
Ja, ja, das habe ich so gelöst für mich und inzwischen habe ich meinen Frieden damit gefunden. Mhm. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr dankbar dafür. Ich habe diese große Liste, das ist tatsächlich bei mir Microsoft To-Do, weil ich es eben immer und überall dabei haben will. egal wo ich bin, ich will die Möglichkeit haben, es dorthin schreiben zu können, wenn mir etwas einfällt. Ohne arg darüber nachdenken zu müssen, wie denn das, was ich denn da jetzt noch alles markieren und so irgendwas tun muss. Und das hat tatsächlich meine großen Lebenskapitel, die Jagd, den Sport, das Privatleben, den Beruf A, den Beruf B, ja, und dann ist es auch schon erledigt. Mehr Ordnung gibt es da drin nicht, das wird einfach nur dort hineingeschmissen. Und mein Heilsmittel dazu ist, sich jeden Tag in der Früh hinzusetzen, bevor ich mein Smartphone anwerfe, also vor allem die E-Mails sind bei mir so das gefährliche Mittel, die mich nämlich auch thematisch ablenken, weil ich habe sie im Kopf, was wichtig ist. Mhm. Ja. Die Dinge schreibe ich mir auf, dann blicke ich tatsächlich in die E-Mails hinein und schaue, ist da irgendetwas drinnen? Ja, also es kommt dann noch so WhatsApp-Kanäle dazu, die von der Webseite hereinspülen. Ja. Mhm. Ist irgendetwas drinnen, das dringlich ist? Mhm. Wenn da nichts Dringliches drinnen ist, dann gehe ich einfach her und sage, was erledige ich heute? Mhm. So, aus. Mhm. Und das sorgt für tiefe Entspannung. Ich merke das nämlich an jenen Tagen, wo ich dann vielleicht auf Dienstreise bin, sehr zeitig in der Früh aufstehe, um zum Flughafen zu fahren, und dann funktioniert diese Gewohnheit nicht. Mhm. Und dann komme ich zum Beispiel in meinem Büro in Deutschland an, ja, und dann begrüßen mich die Menschen dort, und dieses Ritual ist gestorben an dem Tag. Das ist eine Katastrophe dann. Mhm. Dann, ich habe zwar dann am Abend trotzdem viel gearbeitet, fall dort ins Hotelbett und ich denke mir, oh Gott, ich habe nichts geschafft. Mhm. Ja. So, und das liegt einfach daran, ich habe für mich erkannt, ich brauche diesen A4-Zettel, wo ich für mich den Tag sortiere, und dann ist alles fein. Mhm. Und die Freiheit natürlich auch an manchen Tagen nichts zu sortieren. Also ich beübe beides.
Ja.
Es auch mal sein zu lassen. Mhm. Gelingt mir nicht ganz so gut, ja, noch nicht. Aber eben an einem Wochenende möchte ich auch gern mal unsortiert sein, ja, freier sein.
Oder habe ich auch ein nettes Beispiel aus der Praxis.
Hau raus.
Da hatte ich, da habe ich ein Kind, das gerne im Vorfeld immer wusste, was als nächstes passiert. Mhm. Also das war schon, während wir irgendwas gespielt haben, hat es schon gefragt, und was machen wir dann?
Ah.
Ja, und das hat sich im privaten Alltag so angefühlt oder angesehen, so haben es die Eltern erklärt. Also er steht in der Früh auf und dann fragt er schon so, was ist heute? Also er geht noch nicht in die Schule, der ist jetzt gerade 6 geworden. Was ist heute? Na, heute ist Kindergarten. Ja, und was gibt es heute zum Mittagessen? Na, heute, ich weiß noch nicht. Na, aber was gibt es heute zum Mittagessen? Also der hat das nicht ausgehalten, wenn noch kein fixer Plan für den Tag feststand.
Ist auch schwierig, oder?
Ja, ja, sehr schwierig. Vor allen Dingen auch, wenn es dann geheißen hat, es gibt Spaghetti Carbonara. Und dann gab es aber was anderes, weil halt nur zu Hause Sachen
waren. Die Dose Ravioli da war.
Ja, oder Bolognese. Ja. Und dann war ein Aufstand, weil es hat ja geheißen, es gab Carbonara.
Okay.
Und dann habe ich den Eltern den Tipp gegeben, um ihm mehr Sicherheit zu verschaffen, einen Wochenplan zu erstellen. Mhm. Das kann man dann mit so Bildkärtchen machen.
Ja.
Das ist auch für autistische Kinder gut geeignet. Oder eben für jemanden, der einen Plan braucht, wo man dann so Bildkärtchen drauf gibt, okay, von Montag bis Freitag ist Kindergarten, und dann gibt es quasi ein Mittagessen. Das eine oder andere Mittagessen kann man dann sicherlich vorplanen. Das gibt dem Kind Sicherheit, und die Eltern werden nicht dauernd genervt, und die Eltern halten sich diese zweimal dran und die anderen Male bleiben offen, zum Beispiel. Und dann gab es noch den Tipp, auch freie Kärtchen zu machen, im Sinne von, da ist nichts geplant, da ist Freizeit oder da ist Spielezeit.
Ah.
Und die Eltern haben mir dann rückgemeldet, dass das alleine schon sehr geholfen hat. Weil
natürlich,
wenn ihr dann gefragt hat, so, und was ist jetzt? Und die haben gesagt, jetzt ist freie Zeit, jetzt ist Spielezeit, wir haben da jetzt nichts geplant, wusste er, okay.
Es ist geplant, jetzt dass nichts geplant
ja,
ist.
Ja, genau. Ja, also der brauchte dieses Geplante, Nicht-Geplante.
Ja.
Ja. Und ich kann mich an unsere Anfangszeit erinnern, an dein Kalendergefängnis.
Oh ja.
Ja, und ich dann festgestellt hatte, aber du hast so viele Dinge zu tun, so viele To-Dos dir eingeteilt, wo ich dann gesagt habe, ja, aber wo ist Raum für Kreativität?
Ja.
Wo ist das Nichts? Wo ist das Nichtstun, wo dann Neues entstehen kann? Weil nur daraus das dann entstehen kann, nicht wenn du deinen Kopf dauernd beschäftigst.
Das wäre ein Thema für die nächste Folge vielleicht. Perfektionismus, was denn passiert, wenn man perfekt ist und was dann, was die Folgen dessen sind, dass eben dieser Raum der Kreativität dann nicht mehr zur Verfügung steht.
Ja.
Und du beschreibst ja eben meinen Kalender, der noch gar nicht so lang, also jetzt schon Jahre, aber dann doch nicht so lang her, und das ist tatsächlich so gewesen, durchgeplant, durchgetaktet. Ja, und die
auch zum Beispiel eben das Revier, an dem Wochenende fahre ich her, an dem Wochenende fahre ich her. Und auch schwer veränderbar.
Ja. Und dann sind selbst so kleine Wörtchen, wie das steht ja heute noch immer Revier im Kalender drinnen, aber steht halt dabei zum Beispiel Option. Mhm. Also eben ist eine Möglichkeit, muss aber nicht sein.
Ja.
Und das sind dann eben auch so, ich mag das Beispiel, das du gerade erzählt hast von dem Kind, mit dieser Freizeit, eben sich auch diese Zeit einzuteilen. Ich mache das ganz gern mit meinem Sportkalender, wo ich dann tatsächlich auch einteile und sage, ich gehe in der Mittagspause laufen. Mhm. Das gibt natürlich einen gewissen Grad für Verpflichtung, also zeitlich. Ich gehe dann in der Mittagspause, ich gehe nicht mit den KollegInnen essen. Mhm. Aber auf der anderen Seite eben, es fühlt sich so geil an, wenn ich dann geduscht retour komme ins Büro und mir denke, es ist erledigt, mein Abend ist frei. Mhm. Ja? Es gibt natürlich genauso Abende, die ich mir verplane. Ja, gerade die Wintermonate, wir kennen das, wenn man draußen gerade nicht trainieren kann und dann drinnen auf dem Smart Trainer hockt am Rad, ja, dann ist eben die Mittagspause zu verplanen mit nichts machen. Mhm. Ja? Ist ein schöner Tipp. Den mag ich gerade. Mhm. Ich habe auf meiner To-Do-Liste für heute nicht mehr Themen stehen.
Das ist großartig.
Wir sind fertig.
Ja. wir verlinken auf jeden Fall die Apps, die wir so im Alltag verwenden.
Ja, oder? Genau.
Mir fällt da ein, wir haben da so eine App, wo wir unsere Einkaufslisten draufschreiben. Ja. Die ist recht praktisch, weil da kann man auch mehrere Listen erstellen.
Naja, vor allem die ist auch vorbelegt schon. Also die kennt die Begriffe wie richtig. Karotte oder Ravioli.
Genau, also wo es tatsächlich ums Einkaufen geht, kann man aber auch mehrere Listen erstellen, bin ich drauf. Ich habe eine für die Praxis und eine für daheim haben wir gemacht und eine fürs Revier.
Ja.
Und dann fällt mir auch noch ein, um sich zu organisieren, also das, was wir verwenden, um die Kosten zum Beispiel aufzuteilen im Urlaub.
Ja.
Das finde ich auch noch gut, weil das ist auch so etwas so, wo schreibt man hin, wer was bezahlt hat und wie viel es im Endeffekt gekostet hat.
Ja, genau.
Das finde ich auch noch sehr hilfreich. Was fällt dir noch ein? Ja, das To-Do von Microsoft und die OneNote, oder wie heißen die, die wir auch immer wieder verwenden, um Dinge, Ideen zu speichern?
Das ist das OneNote, wobei das würde ich halt nur als One-Way-Speicher bezeichnen. Das ist eine Möglichkeit. Ich verwende es auch, um mich beruflich zu organisieren, vor allem thematisch zu organisieren, wenn ich irgendwo was hinschreibe, aber nicht um es als Aufgabe zu
Das nicht, aber da hattest du auch noch das Monday probiert zum
Beispiel. Ja,
genau. Aber das kann man trotzdem verlinken.
Unbedingt.
Und jeder kann sich ja mal, ob es für einen selbst vielleicht ein passendes Tool ist.
Genau, das können wir gerne unten in die Shownotes reinschmeißen.
Und auf jeden Fall deine Vorlage.
Ja, genau, die will ich gerne.
Die werde ich nämlich auch in
den Da muss ich schauen, wie man das reinkriegt. Aber ja, ich finde da deinen Weg. Das To-Do-Listen. Ja, sie sind wohl eine der Einkaufszettel. Ja. Dort fängt sie an, früher mal. Ja. Es hilft sicherlich mit das Vergessen, also Sicherheit zu schaffen, dass man nichts vergisst.
Und unterstützt gleichzeitig.
Genau,
dass es macht unser Gehirn leichter dann vergisst oder nicht sich manche Dinge nicht mehr so gut merkt, wie zum Beispiel die Telefonnummer.
Ja. Aber eben, es dient ja auch dazu, eben um diesen Raum im Kopf wieder zu schaffen, um nicht diese Sorge ständig präsent zu halten, dass man darauf nicht vergessen darf. Ich darf darauf nicht vergessen, ich darf darauf nicht, oh, was wollte ich noch machen?
Ja.
Also insofern sind diese Aufgabenlisten, diese To-Do-Listen schon sehr wertvolle Helferchen. Das Wesentliche dabei wird sein, herausgefunden zu haben, wie man selber strukturiert ist und wie man funktioniert.
Richtig.
Und deshalb, das sagt sich total leicht.
Ja. Und deshalb bin ich schon gespannt, welche Rückmeldungen dann von euch kommen. Weil vielleicht ist ja für uns dann auch wieder was dabei, wie ihr euch organisiert, wie ihr eure To-Do-Listen macht. Listen mit Post-its, ob ihr noch irgendwelche anderen Apps kennt, die ihr verwendet, um euer Leben besser zu organisieren und das Gefühl zu bekommen, im Griff zu haben.
Ja, diese Themen kommen nämlich gern von extern herein. Da herzlichen Dank nochmals an Rudi auch, der für das letzte Mal noch, also da kommt auch noch eine Podcast-Sendung raus, von seinem Feedback. Mhm. Da bin ich schon echt gespannt, was wir dann daraus machen. Aber ich auf jeden Fall empfehle ich euch, abonniert den Podcast und bitte, bitte helft uns, den weiter zu verteilen. Empfehlt ihn. Dort, wo ihr der Meinung seid, da struggelt gerade jemand mit den To-Do-Listen. Wir haben heute gerade eine Folge aufgenommen dafür. Wenn es eine gibt, wo ihr der Meinung seid, das ist ein ganz schön gieriges Verhalten, da hätten wir auch eine. Ist auch noch nicht so lange her, ja? Die Anatomie der Gier. Wir haben uns mit vielen Themen beschäftigt, teilt das gerne, dürft auch gerne die Sternchen benutzen, um uns zu bewerten. Wir freuen uns darüber und zwar über jede, nicht nur über die 5, über die besonders. Da lassen wir dann die Korken knallen bei den 5-Sternen-Bewertungen. Und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und dir, liebe Michaela, alles Gute.
Bis dann.
Vierte. Wolfgang. Servus.